Herzlich willkommen zum Podcast Abgeholt, Wissenschaft in vollen Zügen. Wir sind Annika Bischoff von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder.
Und Lisa Marol-Schwember von der Technischen Hochschule Wildau. Wir sind Teil der Präsenzstelle Fürstenwalde.
Mit uns erlebt ihr Wissenschaft im fahrenden Zug und trefft interessante Menschen aus der brandenburgischen Forschungslandschaft.
Abgeholt, dort wo du stehst, durch Wissenschaft bewegt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Abgeholt, der Wissenschaftspodcast hier aus der Region im Osten Brandenburgs. Ist ganz schön aufregend, war Lisa?
Total aufregend. Die erste Folge, jetzt geht es tatsächlich los. Ich meine, von der Idee über, wir machen mal einen Podcast, der hier im Zug bei uns vor der Haustür stattfindet, bis zu dem Punkt, dass wir es jetzt tatsächlich veröffentlichen, ja, sind einfach mal sage und schreibe 6 Monate vergangen. Für uns auch eine riesige Lernkurve und persönliche Entwicklung.
Absolut. Wir haben da so einiges mitgenommen, Gehirnschmalz reingesteckt, in Skripten uns geübt, im Sprechen geübt. Man merkt es vielleicht nur an der einen oder anderen Stelle oder was heißt, ihr werdet es merken, das ist noch nicht ganz rund geschliffen manchmal, aber wir arbeiten dran. Wir haben losgelegt und haben uns überlegt, wir wollen euch WissenschaftlerInnen vorstellen, die hier in der Region pendeln, weil Brandenburg pendelt viel und darunter sind halt auch Menschen, die an Forschungsinstitutionen arbeiten und die sieht man sonst nicht und das wird sich jetzt ändern.
Als erstes haben wir Mareike Bauer getroffen. Sie ist Mitarbeiterin an der European New School of Digital Studies in Subice, also in der Doppelstadt, pendelt von Berlin dahin und forscht zu einem super relevanten und spannenden Thema.
Bei ihr geht es nämlich um antifeministische Influencerin auf Social Media. Das sind Menschen, die sich halt augenscheinlich mit Themen befassen, die ganz alltäglich sind. Aber ich glaube, ich muss da gar nicht reingehen. Wir hören jetzt rein, wir gehen in den Zug, wir fahren nach Frankfurt-Oder. Los geht's, steigen wir ein.
Wir freuen uns riesig, heute mit Ihnen, Frau Bauer, über Ihr Forschungsthema zu sprechen, die sogenannten Tradwives in Social Media. Ja, haben Sie heute schon mal reingeguckt? Was waren denn heute so die Themen, die heute Morgen auf den Plattformen besprochen wurden?
Ja, hallo, erstmal vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute nicht alleine im Zug sitzen muss, sondern wir ein bisschen reden können. Genau, heute Morgen war ich tatsächlich auch schon auf TikTok und Instagram. Das sind die 2 Plattformen, die ich mir anschaue unterwegs. Und da habe ich schon allerhand gesehen heute. Unter anderem habe ich schon gelernt, wie ich meinen perfekten Ehemann kennenlernen würde, welche Rezepte gerade im Trend sind etc. Aber auch politische Einordnung zu aktuellen Themen. Also da war einiges los bei den antifeministischen Influencerinnen, die ich mir anschaue.
Genau, es gibt ja einige unserer HörerInnen, die gar nicht so in Social Media unterwegs sind. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also was wird einem da gezeigt?
Genau, also ich schaue mir vor allem die beiden Plattformen Instagram und TikTok an und was bei den Plattformen zentral ist, ist, dass sie vor allen Dingen durch das visuelle Medium leben. Also bei Instagram gibt es die Möglichkeit, Fotos, aber auch kleine Videos sozusagen zu posten. Stories, das sind so ganz kleine, kurzweilige Ausschnitte, sage ich mal, sich anzuschauen. Bei TikTok ist das Ganze basiert auf kleinen, kurzweiligen Videos. Und genau, beide Plattformen sind eben vor allem durch dieses Visuelle geprägt. Aber natürlich findet dort auch eine Vermittlung über Text statt oder über Audios etc. sozusagen. Und genau, bei TikTok ist es so, ich öffne die App, lande dann gleich auf der sogenannten For You-Page. Das ist also die Startseite dieser Social-Media-Plattform. Und dort werden mir Inhalte angezeigt von Accounts, denen ich gar nicht unbedingt folge. Also die sind ja algorithmisch kuratiert sozusagen, was mir da angezeigt wird. Und dort kann ich dann ja ein Video wegscrollen, wenn es mir nicht gefällt, nochmal anschauen etc. Kann aber auch explizit sagen, ich möchte nur die Inhalte sehen von Menschen, denen ich folge. Genau, und auf Instagram dann ist es ein bisschen anders. Da ist es mehr so ein bisschen ja, auf Community Building angelegt. Also ich öffne die App und sehe erstmal Content von Accounts, denen ich folge, kann da schauen, okay, was haben die Neues gepostet, was ist in den Stories, also nochmal so extra Funktionen von Instagram, wo halt ja so ein aktuellerer Einblick in das eigene Leben gerade oder das vermeintlich eigene Leben gegeben werden kann.
Also ein total niedrigschwelliger Zugang. Also ich gehe rein und dann wird mir das sofort angezeigt. Also das ist jetzt nicht irgendwie Inhalte, wo ich mir erstmal total eine Hürde habe, da reinzukommen, sondern eigentlich, ne, gerade auch für viele junge Leute, die im Prinzip dann da unterwegs sind und gerade eben noch irgendwie ein Musikvideo von ihrem Lieblingsstar gesehen haben und dann kommt als nächstes sozusagen schon irgendwie so ein Video, Hashtag Treadwife. Genau, also sehr niedrigschwelliger Zugang. Ist das denn grundsätzlich ein Problem und welches Phänomen steckt denn da überhaupt dahinter?
Also Social Media an sich ist kein Problem, sondern da findet ja auch viel emanzipatorischer Content statt sozusagen. Ich glaube auch, dass da politischer Content oder Inhalt stattfindet, ist überhaupt gar kein Problem. Ist nur die Frage, wie wird es eingeordnet sozusagen und wer befindet sich da überhaupt auf den Plattformen. Und das ist zum Teil eben schon ein Problem sozusagen. Und da hängt, glaube ich, auch, ja, hängen wir so ein bisschen hinterher, was so Medienbildung angeht, das Checken von Quellen etc. Genau, und weil gerade bei TikTok ist es eben so undurchschaubar, welcher Content mir jetzt eigentlich gerade angezeigt wird und welcher nicht. Da kann es eben sein, dass ich gerade noch total harmlosen Musik-Content mir reinziehe oder was weiß ich, irgendein Comedy-Content und dann im nächsten Augenblick kommt ein Video von einer sogenannten Treadwife, die mir erklären will, wie schlimm der Feminismus denn sei etc. Also so. Genau, es ist so ein bisschen undurchschaubar, wer eigentlich welchen Content zugespielt bekommt auf TikTok.
Sie hatten jetzt mehrmals das Wort Treadwives erwähnt. Das ist ja offensichtlich ein Teil Ihrer Doktorarbeit. Können Sie das nochmal näher erläutern? Was verbirgt sich hinter diesem Phänomen?
Genau, also in meiner Forschung schaue ich mir eben antifeministische Influencerinnen an. Das heißt, ich schaue mir explizit antifeministische Frauen auf Instagram und TikTok an und schaue mir eben an, wie die antifeministisches Wissen produzieren und wie sie auch Antifeminismus als Weltanschauung verbreiten auf diesen Plattformen. Und das kann ganz unterschiedlich erfolgen. Jetzt haben wir schon öfter über die Treadwives gesprochen, also die sogenannten Traditional Wives. Das wäre so eine Art und Weise, wie antifeministische Influencerinnen in Erscheinung treten. Aber sie treten zum Beispiel auch in Erscheinung durch Online-Coachings oder durch politische Kommentatorinnen etc. Genau.
Und wenn ich mir das angucke, von was Treadwives so machen, dann sind das ja eigentlich Bilder, die so die Care-Arbeit von Frauen darstellen. Die sind also in ihrem häuslichen Umfeld und idealisieren mitunter auch ihren Alltag. An sich doch gar nicht so schlimm, könnte man meinen, weil dann ist endlich so die Aufmerksamkeit mal auf Aufgaben, die sonst in der Gesellschaft gar nicht so so viel Beachtung finden. Wie ordnen Sie das ein aus Sicht der Wissenschaft und was passiert da eigentlich?
Genau, also an sich ist das natürlich überhaupt gar kein Problem, wenn eine Frau ihren Alltag zeigt und dieser mit sehr viel Care-Arbeit, wie ja nun mal auch in der Realität häufig bei Frauen auch einfach ist, zeigt. Das ist an sich ist natürlich überhaupt gar kein Problem. Ein Problem wird es dann, wenn das eben eingewoben ist in eine antifeministische Ideologie. Also das heißt in eine antifeministische Weltanschauung, wo quasi der Antifeminismus mir erklärt, wie Gesellschaft zu verstehen ist und welche Rolle ich darin einnehme. Und im Antifeminismus ist es eben so, dass die Frau dort eine untergeordnete Rolle einnimmt und eben ja, limitiert ist auf diese Aufgaben von Care und Hausarbeit. Und dann haben wir eben ein Problem vorliegen, weil das eben natürlich auch ja, demokratischen Zielen von Geschlechtergleichheit etc. entgegenwirkt, sozusagen. Und bei den Treadwives ist es eben so, dass das ein dezidiert antifeministisches Phänomen ist, also die sich nicht nur sozusagen ihren ja, Lifestyle online präsentieren, sondern sich eben auch positionieren gegen feministische Errungenschaften, feministische Positionierungen etc. Und zwar nicht nur durch eine Kritik am Feminismus, auch das allein wäre kein Problem, aber da geht es eben vielmehr um so eine ja, Pauschalisierung und Generalisierung feministischer Forderungen und Errungenschaften. Häufig haben wir dann auch so einen verschwörungserzählerischen Charakter dabei. Genau, und dann haben wir eben ja, ein Problem, was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht wie ein Problem erscheint, weil diese Inhalte eben oft eher unpolitisch anmuten. Aber wenn man genauer hinschaut, dann steckt da ganz schön viel Politik drin.
Sie meinten ja gerade, dass die Errungenschaften des Feminismus von Treadwives beispielsweise in gewisser Form diskreditiert werden. Können Sie das nochmal näher ausführen? Was genau sind die Errungenschaften, die da in Mitleidenschaft geraten?
Genau, also wie gesagt, es bezieht sich nicht nur auf die Tradwives, sondern generell antifeministische Akteurinnen. Aber Tradwives sind eben eine Gruppe, die ich mir dabei anschaue. Und genau, beim Antifeminismus ist es eben so, dass es nicht nur, also dass wir das nicht fehlverstehen dürfen als eine Kritik am Feminismus. Kritik am Feminismus oder feministischen Positionierungen ist total wichtig. Auch innerfeministische Kritik ist total wichtig. Mhm. So, nur das bringt auch irgendwie so Demokratisierungsprozesse natürlich voran, wenn man irgendwie gegenseitig auch argumentieren und debattieren kann. Aber beim Antifeminismus ist das eben gar nicht der Fall. Also da geht es nicht um eine Kritik, sondern da geht es um eine Pauschalisierung und Generalisierung mhm. des Feminismus, den es ja so als ganzheitliches Phänomen ja auch gar nicht gibt, sondern es sind verschiedene feministische Bewegungen, Positionierungen etc. Aber der Antifeminismus sozusagen behauptet, es gebe einen allmächtigen Feminismus. Mhm. Und häufig haben wir da eben auch so verschwörungserzählerischen Charakter. Also da wird irgendwie die Geschichte erzählt eines allumfassenden Feminismus, der eine gewisse Strategie, einen Plan verfolgt. Das kennen wir auch von anderen Verschwörungserzählungen. Ne? Immer dieses Aufmachen von Gut und Böse und klaren Seiten, die es angeblich geben würde. Und das finden wir beim Antifeminismus eben auch häufig vor. Und bei den Tradwives ist vielleicht noch ganz spannend, dass sie durchaus auch Probleme benennen, die so vorliegen. Also beispielsweise reden sie häufig von einer Überbelastung, die vor allen Dingen Frauen verspüren würden im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Care- und Lohnarbeit. Das ist ein Problem, das wir haben in unserer Gesellschaft, wo ja genau feministische Positionierungen sozusagen ja Lösungsvorschläge machen und darum kämpfen. Das ist ja ganz zentrales feministisches Thema, der Umgang, wie wird eigentlich Care-Arbeit anerkannt und entlohnt etc. Und das wird aber vom Antifeminismus oder von antifeministischen Akteurinnen wie die Tradwives genutzt, um dann zu sagen, ja, der Feminismus hätte uns erst in diese Position gebracht, sozusagen. Also da wird dann nicht der Feminismus oder eine feministische politische Bestrebung als Lösung angenommen, sondern eben als Problem. Und genau da findet dann so eine Pauschalisierung und Generalisierung eben statt und dieses Feindbild schaffen eben, was zentral ist im Antifeminismus. Und da sehen wir, es geht eben nicht um eine Kritik oder eine Debatte, sondern es geht eben um eine Diffamierung, Pauschalisierung.
Okay, das verstehe ich. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass das nochmal so klar herausgestellt wird, wo wir uns eigentlich bewegen, dass das Kritik an sich ja grundsätzlich auch bei der Wissenschaft auch ein wichtiger Teil ist, damit man auch im Gespräch bleibt. Das wollen wir ja hier mit unserem Podcast-Format auch, dass wir im Gespräch bleiben und Gesellschaft und Wissenschaft da auch zusammendenken. Sie gucken sich ja, wenn Sie im Rahmen Ihrer Doktorarbeit jetzt das Phänomen Tradwives zum Beispiel untersuchen, Accounts an, die im Deutsch- und im englischsprachigen Raum sind. Gibt es da Beobachtungen, die beiden unterscheiden oder sind da Gleichheiten zu erkennen?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also genau, ich schaue mir in meiner Forschung eben deutschsprachige und englischsprachige Accounts an. Und wie gesagt, eben nicht nur Tradwives, sondern auch andere Akteurinnen. Und wir sehen schon gerade bei den Tradwives, dass, also obwohl es so ein Phänomen ist, was quasi so ursprünglich auf anderen Plattformen sich entwickelt hat und auch, also genau, vor allen Dingen auf Reddit ihren Ursprung fand, ist es dann immer mehr übergeschwappt in so andere Mainstream-Plattformen auch, wie eben Instagram oder auch TikTok. Und aber auch erst so ein Phänomen, was vor allen Dingen so im US-amerikanischen Kontext oder auch im UK quasi populär geworden ist, aber auch in anderen Kontexten sich jetzt immer wieder findet, zum Beispiel auch eben im deutschsprachigen Kontext. Wir sehen, dass diese Accounts auch international vernetzt sind, also die folgen sich gegenseitig, die machen die gleichen Trends auf, die benutzen ähnliche Hashtags etc. Also ich würde sagen, es gibt natürlich schon feine Unterschiede, aber die Ästhetik ist schon auch international ähnlich sozusagen. Und es werden sich die gleichen Narrative bedient, sowohl bei englischsprachigen Accounts auch als bei deutschsprachigen Accounts. Und vor allen Dingen auf Instagram, das sehen wir auf TikTok nicht so häufig, aber vor allen Dingen auf Instagram findet auch so ein Community-Building statt. Also die Accounts tauschen sich gegenseitig untereinander aus, kommentieren beieinander, folgen einander, posten in der Story über die andere etc. Also da gibt es eine starke Verknüpfung und die findet eben nicht nur, sag ich mal, lokal oder auf nationaler Ebene statt, sondern auch international.
Sind sich denn alle InfluencerInnen, die sozusagen da in dieser Community sich bewegen, sich auch dessen bewusst, was quasi da im Hintergrund steckt? Die Frage die ich mir halt stelle, wo ist sozusagen der Übergang von ich interessiere mich nur für Backrezepte, Basteltipps, Schminktipps. Das sind ja so die Einstiegsthemen, wie man in diese Bubble, sag ich mal, reinkommt. Und können Sie überhaupt eine Aussage dazu treffen, ab wann da so ein Übergang passiert?
Ja, das ist eine spannende Frage, die mich irgendwie auch bewegt in meiner Forschung, weil genau das ist ja eben, ich sage mal, das Gefährliche eben genau an diesen Art von Content, dass er so unpolitisch anmutet und dann, zack, hört man auf einmal irgendwas von irgendwelchen antifeministischen Verschwörungserzählungen oder im schlimmsten Fall sozusagen Verbindungen eben zu extrem rechten Gruppierungen und Ideologien. Also auch das sehen wir häufig bei den Chatwives, dass es häufig gar nicht so, ja, unpolitische Akteurinnen sind, sondern häufig eben auch gut vernetzt sind in der rechten Szene. Und das ist schwer zu sagen, so ab wann dieser Übergang da ist. Also ich merke auch in meiner Forschung, dass das sehr viel Recherchearbeit braucht. Wer steckt denn jetzt eigentlich wirklich hinter dem Account? Wer ist diese Person? Wie ist die noch assoziiert? In welchen Kontexten hängt sie noch? Ist schwer rauszufinden manchmal. Und natürlich weiß ich das nicht hundertprozentig bei jedem Account sozusagen, was die Motivation dahinter ist. Weil, also das mache ich explizit nicht. Ich spreche nicht mit den Accounts, um eben nicht noch mehr, oder mit den Creatorinnen dahinter, um ihnen nicht noch mehr Reichweite zu geben und nicht noch mehr Plattform, ihre antifeministische Weltsicht zu verbreiten, sozusagen. Aber was wir eben sehen, ist, dass sich durchaus häufig politisch positioniert wird. Und das kann verbleiben bei einem Video gegen den vermeintlichen allmächtigen Feminismus, den sie propagieren. Es kann aber auch sein, das sehen wir zum Beispiel im US-amerikanischen Kontext, dass dann gleichzeitig auch für Trump mobilisiert wird oder dass Hashtags verwendet werden, die wir sonst in männerrechtlichen Kreisen finden. Also da gibt es so einen Schulterschlag sozusagen. Oder wir sehen bei einem Account, okay, da ist aber auch irgendwie eine rechte Organisation verlinkt in ihrem Account. Warum ist das so? Also das sind so ganz kleine Hinweise, die erst beim zweiten Anschauen eigentlich so richtig offensichtlich werden. Und natürlich sind in der Community und unter den Followern bestimmt sehr viele Personen, die einfach nur gerne Kochrezepte sich anschauen möchten oder auf irgendeine andere Art sozusagen eine Verbindung haben zu diesen Influencerinnen, weil sie eben Themen ansprechen, die sie bewegen. Und ja, das sozusagen auszumachen, wo da dieser Übertritt, wie Sie es gesagt haben, stattfinden, ist schon schwer auf jeden Fall.
Das zeigt ja auch sehr spannend eigentlich, wie schleichend so Radikalisierungsprozesse funktionieren, ne? Und das sind halt wirklich so ganz weiche Themen, aber das, was eben hinten dran dann steckt, das ist ja dann auch eine Gefahr letztlich, ne? Weil sich dann die jungen Frauen ja auch irgendwie dann in ein Weltbild oder in ein Bild von sich selbst, von der Zukunft hineindenken, was für sie ja eigentlich tatsächlich gefährlich sein könnte. Also, ne, es ist ja so die Frage, die uns ja auch im Vorfeld gestellt wurde, ja, warum ist denn das überhaupt ein Problem? So. Ja, das muss letztlich wahrscheinlich auch jeder für sich selber so entscheiden, aber genau, was beschäftigen Sie sich denn auch sozusagen damit, was das dann für die Community, die sozusagen da erst einsteigt, dann eben bedeutet, wenn man das vielleicht nochmal vielleicht formulieren?
Genau, also eine Gefahr, vorweg vielleicht erstmal, ist es halt eben darin, weil es eben diesem demokratisch verankerten Ziel von der Geschlechtergerechtigkeit konträr entgegensteht, ne? Wie gesagt, so im Kern geht Antifeminismus eben von einer Ungleichheit von Menschen aus, die eben hierarchisiert ist durch Geschlecht, also einer patriarchalen Ordnung der Gesellschaft, die als Ideal propagiert wird und wo eben dann auch diese Art zu leben idealisiert wird und nicht hinterfragt wird sozusagen. Wichtig ist aber auch zu sagen, dass natürlich nicht jede Hausfrau antifeministisch ist, im Gegenteil. Also, ne, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, so der Kampf um die Anerkennung von Care-Arbeit ist ein zentrales feministisches Thema und sollte nicht von Antifeministinnen vereinnahmt werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, nochmal zu betonen, sozusagen, dass da eben eine konkrete Gefahr eben liegt. Und zu der Frage mit dem, wer wird eigentlich angesprochen oder wie nehmen FollowerInnen, das Publikum dieser Influencerin das auf, das ist was ich auf jeden Fall noch in meiner Doktorarbeit beforschen möchte sozusagen und ist für nächstes Jahr hoffentlich geplant und hoffentlich funktioniert das dann auch alles, dass ich da nochmal Interviews führen kann mit potenziellem Publikum dieser Influencerin, ne? Weil die sprechen ja gezielt vor allen Dingen auch einfach junge Frauen auf diesen Plattformen an. Ist aber jetzt was, was ich gerade jetzt noch nicht sagen kann.
Das ist ein guter Punkt. Wir sind nämlich gerade mittendrin in der Doktorarbeit, genau. So quasi Halbzeit. Das heißt, wir unterhalten uns jetzt über Ergebnisse oder Beobachtungen, Work in Progress, wenn man so will. Sie haben sich nämlich, bevor Sie überhaupt zur Masterarbeit gekommen sind, mit dem Thema schon im Rahmen Ihrer Masterarbeit beschäftigt und haben da im Vorgespräch gesagt, das Thema ließ Sie nicht mehr los. Und deshalb auch der Weg mit der Doktorarbeit, die Sie jetzt an der European New School of Digital Studies gerade umsetzen. Was genau ließ Sie bei dem Thema nicht los? Was ist da Ihre intrinsische Motivation?
Genau, also wie Sie ja gerade schon gesagt haben, habe ich mich in meiner Masterarbeit schon mit Antifeminismus befasst und da habe ich mich mit Antifeminismus im Kontext von Corona-Verschwörungserzählungen befasst, also welche Rolle Antifeminismus in diesen Erzählungen eigentlich spielt. Und da, genau, habe ich mich mal so das erste Mal so richtig mit dem Thema intensiv beschäftigt und festgestellt, okay, das wird jetzt lange in der Forschung immer so als randständiges Phänomen betrachtet oder immer nur im Zuge von so rechten Weltanschauung etc. Und ja, also, ne, das ist total wichtig, das zu benennen. Antifeminismus ist Kernelement rechter Ideologien, aber Antifeminismus tritt eben auch als gesamtgesellschaftliches Phänomen auf. Das heißt, in ganz unterschiedlichen politischen Lagern und Milieus. Und genau das finde ich so gefährlich einfach. Also, dass er eben so ein breit verankertes Phänomen in der Gesellschaft ist. Und dann aber die Forschung sozusagen lange Zeit das nur als randständiges Phänomen betrachtet hat. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Es kommt immer mehr Forschung dazu, was mich total freut. Weil ich glaube, es ist total wichtig, da zu sensibilisieren und aufzuklären und eben klarzumachen, nee, es geht hier nicht um eine Kritik im Feminismus, es geht um eine Weltanschauung, die im Kern eben ja auch antidemokratische Züge hat sozusagen. Und das hat mich einfach motiviert, daran weiter zu forschen. Genau. Und dann dachte ich, okay, ich habe jetzt hier diese Chance an der INS, an der European New School for Digital Studies, das weiterzumachen. Und ja, das möchte ich auf jeden Fall machen. Und dann eben auch, also genau, so meine zweite Leidenschaft ist sozusagen so, ich finde immer spannend, was auf Social-Media-Plattformen so sich bewegt, wie viel Meinungsbildung da stattfindet. Und ich glaube, gerade TikTok und Instagram sind Plattformen, wo wir genau hinschauen müssen, weil eben vor allen Dingen ein sehr junges Publikum angesprochen wird und es so wahnsinnig viel Content auf diesen Plattformen gibt.
Sie haben jetzt schon fast einen Wunsch geäußert an die Wissenschaft, dass da auf einer Seite schon sehr viel passiert, dass man sich dem Thema jetzt vom randständischen Themen eher zukunftsorientierter, das mehr in den Fokus rückt und in den Mittelpunkt stellt. Gibt es denn noch einen Wunsch an die Wissenschaft, was sie auch leisten sollte oder was sie noch machen sollte, bezogen auf ihr Thema, was jetzt vielleicht noch nicht im Fokus ist?
Ja, also ich freue mich natürlich sehr, wenn immer mehr Kolleginnen zu dem Thema forschen, weil nur so lebt Wissenschaft, also durch Austausch und die Bezugnahme auf andere. Ich glaube, viele haben immer Angst, oh je, jetzt forscht eine Person zum gleichen Thema, jetzt muss ich mich beeilen mit meiner Doktorarbeit, damit ich die Erste bin. Und ich glaube, das ist ein bisschen Quatsch. Ich glaube, es ist total gut, wenn man sich aufeinander beziehen kann und es gibt eh nie die gleiche Arbeit. Von daher freue ich mich sehr, wenn es da immer mehr zu gibt sozusagen und hoffe, dass das auch in Zukunft so ist. Natürlich hoffe ich, dass Antifeminismus irgendwann gar nicht mehr so ein großes Ding ist und wir das deswegen auch gar nicht mehr so beforschen müssen. Leider ist gerade so der aktuelle Trend ein anderer, genau. Und deswegen finde ich es gut, da reinzuschauen und genau, bin eh ein Fan davon, sozusagen aktuelle Themen sich anzuschauen mit der Wissenschaft, weil ich glaube, dass wir als WissenschaftlerInnen eben auch Verantwortung in unserer Gesellschaft haben. Und wenn ich so ein ganz kleines bisschen dazu beitragen kann, dann freue ich mich sehr.
Was mir sehr positiv auffällt, Sie brennen für die Wissenschaft. Ihnen ist es wichtig, dass man da auch gewissermaßen Zeichen setzt und auch Themen in den Mittelpunkt rückt, die halt aktuell sind. Können Sie noch mal sagen, was Sie persönlich an der Wissenschaft so faszinierend finden?
Ruhiges Ziel. Also genau, ich hatte schon gesagt, ich glaube, dass Wissenschaft so auch eine zentrale Funktion hat in Gesellschaften. Wir schaffen eben Wissen so, und das ist total wichtig, da offen und transparent zu sein. Und eben auch als Sozialwissenschaftlerin habe ich eben da auch die Haltung, dass man schon auch Themen beforschen sollte, die die Gesellschaft auch bewegen. Genau, und auch so meine persönliche Geschichte ist einfach, dass ich ja vielleicht nicht so den idealen Schullaufbahn hatte. Also ich habe erst so die Hauptschule abgeschlossen, dann die Realschule und dann das Gymnasium. Und ich hätte mir niemals erträumt, dass ich irgendwann meine Dissertation schreiben kann. Und deswegen ist es auch so ein bisschen so, ja, mein persönliches kleines Herz, was dafür brennt irgendwie, dass ich das endlich, also dass ich das machen darf und dass ich das machen kann, weil das war lange Zeit nicht so klar oder nicht so vorgegeben irgendwie. Und ja.
Was muss man denn mitbringen, um Wissenschaftlerin zu werden? Was würden Sie denn jungen Absolventen in der Schule empfehlen, wenn Sie sagen, oh, das, dafür brenne ich jetzt auch, ich möchte auch in die Richtung gehen, was Frau Bauer gemacht hat. Was braucht es denn?
Also ich bin ja auch noch gar nicht so lange dabei, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da so eine Expertin bin. Aber ich glaube, was es braucht, ist eine gewisse Leidenschaft eben fürs Thema, weil also ich sitze sehr häufig sehr alleine in Bibliotheken und schreibe und lese und man braucht sehr viel Durchhaltevermögen dadurch. Und ich glaube auch gerade, wenn man sich mit so einen Themen beschäftigt, die vielleicht ja jetzt nicht so wohltuend sind und vielleicht einen auch selber in eine ja schon gefährliche Situation auch manchmal bringen kann. Ne? Also es ist ein Thema, wo natürlich auch so sehr viele Leute sehr starke Emotionen zu haben und mich das dann als Wissenschaftlerin vielleicht auch spüren lassen, dass man da gut auf sich achten muss und auch mal Pausen machen muss, wenn man die ganze Zeit sich mit so einen Inhalten beschäftigt. Also so, ja. Ich glaube, das ist gerade, was ich auch noch lerne irgendwie. Bin ja noch nicht so weit, also bin jetzt gerade so Halbzeit-Doktorarbeit, aber ja. Genau. Aber ich glaube, so viel, also genau, kann ich noch gar nicht so viel zu sagen.
Was aber sehr spannend ist, wenn Sie sagen, man muss auch gut haushalten mit der Energie, die man so selber hat, beziehungsweise Pausen einlegen, auch gerade wenn halt Dinge an einen selber herangetragen werden, obwohl man doch nur seinen Job macht. Was wäre denn der Wunsch aus Ihrer Sicht an die Gesellschaft? Wie kann dann die Gesellschaft sich künftig besser oder anders auf Wissenschaft einlassen oder diese wahrnehmen? Mhm. Gibt es da Ihrerseits eine Beobachtung, wo Sie sagen, das würde ich jedem mal nahelegen oder...
Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass es eine gute Wissenschaftskommunikation gibt. Das haben wir jetzt in Corona-Zeiten gesehen, irgendwie vor allen Dingen in der Pandemie. Auf einmal waren alle Augen sozusagen auf die Wissenschaft gerichtet und es gab ganz viele tolle Podcasts etc., Zeitungsartikel. Also es gab viel Wissenschaftskommunikation und ich glaube, das finde ich generell einfach sehr wichtig. Deswegen finde ich diesen Podcast auch so eine gute Idee, weil also ja, Wissenschaft, also das bringt nichts, wenn wir Wissenschaft irgendwie fernab von der Gesellschaft machen. Wir müssen Wissenschaft auch irgendwie zugänglich machen, glaube ich, weil nur dann kann auch ein Verständnis dafür entstehen, wie Wissenschaft funktioniert und dass in der Wissenschaft es auch zu Fehlern kommt oder zu Revidierungen oder zu, wir haben darüber gesprochen, das ist jetzt gerade, worüber wir sprechen, so Work in Progress, so. Es ist noch kein fertiges, in Stein gemeißeltes Ergebnis sozusagen, aber auch das ist Wissenschaft, glaube ich, in diesem Forschungsprozess offen und transparent zu sein. Und das zu kommunizieren sozusagen, dass Wissenschaft nicht ja, in Stein gemeißelt ist. Wissenschaft ist immer auch Bewegung und Dynamik und so. Und ich glaube, das zu vermitteln ist total wichtig, damit auch vielleicht so Vorurteile, die Menschen, die nichts mit der Wissenschaft zu tun haben, abgebaut werden können.
Sie haben es gerade gesagt, Wissenschaft ist in Bewegung. Wir sitzen ja auch gerade im Zug der Ostdeutschen Eisenbahn und begleiten Sie auf Ihren Weg zur Arbeit Richtung Frankfurt-Oder. Und vor allen Dingen ist Wissenschaft ein Dialog. Und wir haben ja einen Mitmach-Podcast hiermit initiiert und hatten auch im Vorfeld unsere Community gefragt, was sind denn so Themen, was sind Fragen, die sie interessiert, wenn wir über Antifeminismus in Social Media reden. Und tatsächlich hat uns auch eine Frage erreicht von einer Lehrerin hier aus dem Landkreis Oder-Spree, die sich dann konkret gefragt hat, wie kann ich denn in meiner Schulklasse eventuell das Phänomen einerseits feststellen, wenn es um Tradwives geht und wie kann ich damit umgehen? Gibt es da Tipps, die Sie der Hörerin empfehlen würden?
Das ist eine richtig spannende Frage und schöne Frage auch. Direkt in die Praxis rein, muss ich kurz nachdenken. Also genau, ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass man aufklärt über das Thema und das ist, glaube ich, gerade beim Thema Antifeminismus häufig eine Schwierigkeit, weil ich glaube, es gibt viele Vorurteile oder Vorstellungen davon, was Feminismus sei, muss man sagen. Und häufig werden da sehr unterschiedliche Begriffe verwendet und unterschiedliche Definitionen, weil es ist auch einfach gar nicht so einfach zu erklären, was es ist, weil es gibt unterschiedliche Definitionen. Aber ich glaube, damit anzufangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, was bedeutet Feminismus eigentlich? Was sind feministische Errungenschaften, auf die wir zurückblicken, ne? Also so Wahlrecht etc. sozusagen. Da brauchen wir noch gar nicht so weit in die Geschichte zurückblicken sozusagen, bevor wir das sehen sozusagen, was da eigentlich passiert ist. Und ich glaube, das kann man auch gut in der Schule thematisieren. Mhm. Was sind eigentlich Errungenschaften? Wie sind Machtverhältnisse heute sozusagen? Also ich glaube, ja, da können wir auch Kindern und Jugendlichen mehr zutrauen, dass sie das auch verstehen sozusagen. Und ich glaube, gerade in der Schule kann da super viel Bildung so stattfinden. Und also ne, auch wenn man dann über Themen spricht, wie eben rechte Ideologien etc., dann auch klar zu benennen, was Antifeminismus damit zu tun hat oder auch andere Ideologien der Ungleichheit sozusagen. Und vielleicht darf ich da noch ganz kurz ergänzen, man kann natürlich auch, ne, also gerade Kinder, Jugendliche verbringen in ihrer Freizeit viel, viel Zeit auf Social Media. Vielleicht wäre das auch ein Ansatz, das mehr in die Bildung mit zu integrieren und mit den Jugendlichen auf diese Plattform zu gehen und zu schauen, was sehen die da eigentlich und wie lässt sich das vielleicht einordnen? Welche Gedanken haben sie dazu? Welche Positionierung etc.? Ja.
Könnte man sie auch in der Schule mal einladen und sie berichten über das, ja, was sie beobachten? Das war unsere erste Folge von Abgeholt, dem Wissenschaftspodcast im Zug auf der Strecke zwischen Frankfurt-Oder und Berlin. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Beim nächsten Mal geht es um das Thema ländliche Entwicklung, Innovation und Teilhabe. Schaltet ein, wir freuen uns auf euch. Bis dahin, tschüss.
Das war Abgeholt Wissenschaft in vollen Zügen, eine Produktion der Präsenzstelle Fürstenwalde, gefördert mit Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg.